Hallo, guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. In unserer heutigen Sendung hört ihr über Babylonien, eine Vorstellung, die am 29. September im E-Werk im Rahmen des Festival Cordiale stattgefunden hat. Wir machen so Playback in zwei Teile. Heute der erste Teil von Viva Babylonia mit italienischer und russischer Sprache. Und in der nächsten Sendung werden die restlichen ukrainische und aus Südamerika. Ein paar Worte über Viva Babylonia, ein besonderes Format. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die im Vorfeld aus verschiedenen Wegen angesprochen werden, die lesen kurze literarische oder philosophische Texte oder Gedichte in der Sprache des Originals vor. Und dann werden diese vorgelesenen Texte nach dem Vorlesen ins Deutsche übersetzt. In unserer heutigen Sendung strahlen wir nicht alles, was auf Italienisch gesagt wurde, weil es natürlich ein Unterschied zwischen Radio und Bühne, aber sonst ist fast alles, wie dort war. Viel Spaß bei der Sendung. Und Babylonia 2 kommt in einigen Wochen.
Dieses Format wurde ursprünglich vom Centro Cultural Italiano erfunden. Und deswegen starten wir auch mit der italienischen Sprache. Frau Irene Pacini.
Was liest man denn für Viva Babylonia? Wie gesagt, bei uns galt damals die Devise, jeder liest, was er möchte, in der eigenen Sprache. Es konnte auch ein Lied sein oder ein Gedicht. Wir sind alle zweisprachig, wir haben zweisprachige Kinder, manche sogar dreisprachige. Übersetzen ist unsere zweite Natur. Wir übersetzen die ganze Zeit. Und das ist auch bei mir zum Beispiel auch ein Beruf. Dazu wollte ich aber auch noch sagen, man bleibt also übersetzen, ja, ist manchmal unmöglich und ja, es ist ein altes Problem. Was kann man übersetzen? Jeder hat so seine eigene Sprache, auch seine Assoziationen und so weiter. Das stimmt natürlich. Es gibt aber eben ein tolles Stück, was wir jetzt lesen werden, von Umberto Eco, ich glaube allen ein Begriff. Einer unserer größten Schriftsteller in italienischer Sprache, ein großer Wissenschaftler als Semiotiker, der gerade vor 2 Jahren gestorben ist, noch ein Grund mehr, etwas von ihm zu lesen. Er hat eben in seinem Buch, aus dem wir jetzt lesen werden, das heißt auf Italienisch Dire quasi la stessa cosa, auf Deutsch quasi dasselbe mit anderen Worten, ein ganzes Buch über ein Essay über die Übersetzung. Er sagt, das werden wir jetzt hören, Übersetzen ist hauptsächlich Verhandlungssache. Das heißt, ich muss, um richtig zu übersetzen, muss ich die Welt verstehen, in der der Mensch, der in der anderen Sprache schreibt, lebt. Ich muss mich in diese Welt, ich muss nicht nur Wort für Wort übersetzen. Das reicht nie, das hat nie gereicht. Ich muss dieses System, den Text als System verstehen, aber ich muss auch die ganze Welt verstehen, in der dieser Mensch lebt. Und dann muss ich gucken, jetzt in meinen Worten gesagt, wie bilde ich diese Message mit den Elementen aus meiner eigenen Welt, so dass ungefähr dasselbe dabei rauskommt. Es ist eine Verhandlung, es ist aber auch, wie Eco dann am Ende sagt, es geht nicht um Treue, es geht um Liebe, um Komplizenschaft. Ich mache mich zum Freund von demjenigen, der in der anderen Sprache spricht. Ich will seine Welt verstehen und ihm helfen, diese Welt zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, gerade der Sinn von diesem Abend. Ja? Wir werden jetzt in vielen Sprachen lesen und dann die deutsche Übersetzung. Die wird fast nie exakt dasselbe sein. Aber eben Deutsch ist in diesem Fall eine Brücke. Wir leben alle in Deutschland, wir lieben auch die deutsche Sprache. Deutsch ist jetzt die Brücke, um unsere verschiedenen inneren Stimmen und Welten zu verstehen. In diesem Sinne fange ich jetzt an, endlich Eco zu lesen. Also, aus dem Buch da dire quasi la stessa cosa, esperienze di traduzione di Umberto Eco. Die ersten Abschnitte stammen aus der Einführung, dann bin ich ganz ans Ende vom Buch gesprungen, also jetzt aus der Einführung, dall'introduzione. Che cosa vuol dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere dire la stessa cosa in un'altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire che cosa significhi dire la stessa cosa e non lo sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo parafrasi, definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni sinonimiche. In secondo luogo, perché davanti a un testo da tradurre non sappiamo quale sia la cosa. E infine, in certi casi, è persino dubbio che cosa voglia dire. Supponiamo che in un romanzo inglese un personaggio dica «It's raining cats and dogs».
Umberto Eco gelesen hat, werde ich jetzt die entsprechenden Passagen aus der Übersetzung von Burkhard Gröber lesen. Zunächst aus der Einführung. Was heißt übersetzen? Die erste und einfachste Antwort könnte lauten, dasselbe in einer anderen Sprache sagen. Nur ist es leider so, dass wir erstens nicht ohne weiteres angeben können, was es heißt, dasselbe zu sagen, und wir wissen es nur sehr ungenau bei all jenen Operationen, die wir Paraphrasen, Definition, Erklärung, Umformulierung nennen, ganz zu schweigen von Ersetzungen durch angebliche Synonyme. Zweitens wissen wir angesichts eines zu übersetzenden Textes nicht immer, was eigentlich da gesagt werden soll. Und drittens ist in manchen Fällen auch ungewiss, was sagen heißt. Angenommen, in einem englischen Roman sagt jemand, it's raining cats and dogs. Es wäre albern, wollte man das im Glauben, man sage dasselbe, wortwörtlich übersetzen mit, es regnet Katzen und Hunde. Man übersetzt, es regnet in Strömen oder es schüttet wie aus Eimern. Was aber, wenn es sich um einen Fantasy-Roman handelt, der in einer ganz anderen Welt spielt und darin erzählt werden soll, dass wirklich Katzen und Hunde vom Himmel fallen? Man würde es wörtlich übersetzen, sicher. Was aber, wenn der so Redende zu Dr. Freud ginge, um ihm zu erzählen, dass er unter einer seltsamen Obsession leide, da er sich ständig von Katzen und Hunden verfolgt fühle, selbst wenn es regnet? Man würde auch dann wörtlich übersetzen, aber es ginge die Nuance verloren, dass der Ärmste auch ein obsessives Verhältnis zu idiomatischen Redewendungen hat. Und was, wenn in einem italienischen Roman jemand sagt, es regne Katzen und Hunde, weil er ein Student der Burdett School ist, der sich nicht der Versuchung entziehen kann, seine Rede mit aufdringlichen Anglizismen zu schmücken? Bei einer wörtlichen Übersetzung würde der italienische Leser vielleicht nicht bemerken, dass der Sprecher einen Anglizismus gebraucht. Und wann der Roman dann ins Englische übersetzt werden sollte, wie könnte man diesen Anglizismentick wiedergeben? Sollte man die Nationalität des Sprechers ändern und ihn zu einem Engländer mit einer Vorliebe für Italianismen machen? Oder zu einem Londoner Arbeiter, der erfolglos versucht, sich einen Oxford-Akzent zuzulegen? Das wäre eine zu große Freiheit. Und wenn das It's raining cats and dogs jemand in einem französischen Roman auf Englisch sagt, wie würde man das dann ins Englische übersetzen? Wir sehen schon, wie schwierig es ist, zu bestimmen, was genau in einem Text ausgedrückt wird und wie man es wiedergeben soll. Darum wird es in den folgenden Kapiteln gehen, zu erkennen, wie man, obwohl man weiß, dass man niemals dasselbe sagt, quasi dasselbe sagen kann. Doch an diesem Punkt ist das, was Problem bereitet, nicht mehr so sehr die Idee derselben Sache und auch nicht die derselben Sache, sondern die Art dieses Quasi. Wie elastisch muss dieses Quasi sein? Das hängt vom Standpunkt ab. Die Erde ist quasi wie der Mars, insofern sich beide um die Sonne drehen und Kugelform haben. Aber sie kann auch quasi wie ein beliebiger anderer Planet in einem anderen Sonnensystem sein. Und sie ist quasi wie die Sonne, da beide Himmelskörper sind. Und sie ist quasi wie die Kristallkugel einer Seherin oder quasi wie ein Ballon oder quasi wie eine Orange. Die Bestimmung der Flexibilität und Ausdehnung dieses Quasi hängt von Kriterien ab, die im Vorhinein ausgehandelt werden müssen. Quasi dasselbe zu sagen, ist ein Verfahren, das, wie wir sehen werden, unter dem Zeichen der Verhandlung steht. Jetzt am Ende kommt noch aus dem letzten Kapitel: Die vielbeschworene Treue ist kein Kriterium, das zu einer einzigen akzeptablen Übersetzung führt. Treue ist eher die Neigung zu glauben, dass eine Übersetzung immer möglich ist, wenn man den Text mit passionierter Komplizenschaft interpretiert hat. Sie ist die engagierte Suche nach dem, was für uns der tiefere Sinn des Textes ist. Und die Fähigkeit, in jedem Augenblick über die Lösung zu verhandeln, die uns als die beste erscheint. Wenn man ein beliebiges Wörterbuch aufschlägt, wird man unter den Synonymen für Treue kaum die Vokabel Exaktheit finden. Man findet dort eher Loyalität, Gewissenhaftigkeit, Achtung, Hingabe. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Daniel Hans, ich muss es leider doch vorstellen, weil obwohl einer der größten avantgardistischen, dadaistischen, absurdistischen Dichter in der Weltliteratur ist, ist er wegen trauriger Zeit, wo er geboren ist, nicht bekannt geworden, so bekannt geworden werden sollte. Er ist bei tragischen Umständen umgekommen, wurde einfach festgenommen, obwohl er war eher ein lustiger Avantgardist, ein lustiger Absurdist. Und nach diesem Verfall wurden seine Gedichte nicht publiziert und erst mit Perestroika entdeckt. Er schreibt in 1937, ein Jahr, wo CK oder wie heißen sie, KGB, dieser Geheimdienst besonders aktiv war. Mich interessiert nur Quatsch, was keine rein praktische Sinn hat. Mich interessiert das Leben nur in seiner unsinnigen Erscheinung. Und das ist die beste Kritik an seinem Werk. Und absurdistisch ist auch heutige Geschichte. Harms oder Charms, wie die Deutsche ihn nennen, wurde bis heute nicht juristisch rehabilitiert. Und obwohl seine Familie das beworben hat, obwohl er in wahrscheinlich alle Sprachen dieser Welt übersetzt ist, bekannt. Trotzdem, die Geheimdienst von heute meint, dass da keine Ursache von seiner und keine Schuld gab, gibt es keine Rehabilitation. So, das ist ein trauriges Vorwort. Und jetzt, wahrscheinlich kannst du ein paar Worte dazu sagen.
Ja, so er war vielleicht ein bisschen zu jung, um aus Russland auszuwandern. 1905 geboren, das heißt, also müsste leider in Sowjetrussland aufwachsen und dann das führte zu seinem tragischen Tod. War auf keinen Fall so nur Schriftsteller, der was für Kinder schreibt oder ebenso kein Schriftsteller, der meistens so irgendwelche lustige Sachen schreibt. Er war so ziemlich sehr seriöser Dichter und eigentlich sehr großer Dichter. Nur sowjetische Kritik später hat ihn in diese Schublade geschoben, weil die wussten eigentlich nicht, was zu tun damit. Und zu Sowjetzeiten, da waren nur eher Gedichte für Kinder. veröffentlicht. Und also, was wir lesen werden, war nicht veröffentlicht, offiziell nicht veröffentlicht. Warum? Vielleicht sagen wir ein Wort dann dazu etwas später. Aber einiges war schon, eigentlich war so große Unbekannte bis Wendezeit. Und danach natürlich nicht mehr. Und wir sind froh, jetzt gerade so ein bisschen von Daniel Chams oder Daniel Harms, als er hat sich genannt, verschiedene Namen, Chams, Harms, Schardam, andere. Und wir sind froh, ihm ein bisschen vorzustellen.
Und da es geht um einen Dadaist, einen Avantgardist und einen Absurdist, wir drehen den Sperr, wir brechen die Regeln, wie er das oft gemacht hat. Und wir lesen nicht erstmal in unserer Sprache und dann auf Deutsch, weil eigentlich, was hier vorgelesen wird, ist eine Übersetzung aus Deutsch ins Russische, und zwar von einem sehr berühmten Kindergedicht. Darüber jetzt sagen meine Kollegen ein paar Wörter und ich verschwinde. Ja, wahrscheinlich ist gleich eine Frage, wer ist eigentlich Wilhelm Busch?
Wilhelm Busch, ich komme mal auf die andere Seite. Und alle, die so in meinem Alter sind, ich weiß nicht, was Sie für ein Verhältnis zu Wilhelm Busch haben. Ich bin an diesen Lehrer Lempel noch sehr gewöhnt, der ja eigentlich so einen moralischen Zeigefinger hatte. Max und Moritz wurden in der Mühle zermahlen. Und als Kind hatte ich immer ein bisschen Angst vor Wilhelm Busch, obwohl er eigentlich ein sehr großer auch Karikaturist und er hat eigentlich eher für Erwachsene geschrieben. Das ist mir aber erst später klar geworden. Also ist noch jemand von Ihnen mit Wilhelm Busch aufgewachsen? So? Ja, ein paar sind hier im Raum. Die Geschichte von Wilhelm Busch ist nicht ganz so grausam wie bei Max und Moritz. Vielleicht kennen Sie die von Plisch und Plum, und das ist die auch dann später auf Russisch übersetzt wird. Ich ziehe doch die Brille auf. Erstes Kapitel. Eine Pfeife in dem Munde, unterm Arm zwei junge Hunde, trug der alte Kaspar schlich. Rauchen kann er fürchterlich. Doch ob schon die Pfeife glüht, oh, wie kalt ist sein Gemüt. Wozu lauten seine Worte? Wozu nützt mir diese Sorte? Macht sie mir vielleicht Pläsier? Einfach nein, erwidere ich mir. Wenn mir aber was nicht lieb, weg damit, das ist mein Prinzip. An dem Teiche steht er still, weil er sie ertränken will. Ängstlich strampeln beide kleinen Quadrupeden mit den Beinen, denn die innere Stimme spricht, der Geschichte trau ich nicht. Hups, fliegt einer schon im Bogen. Plitsch, da glitscht er in die Wogen. Hups, der zweite hinterher. Plumm, damit verschwindet er. Abgemacht, rief Kaspar schlich, dampfte und entfernte sich. Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt. Paul und Peter, welche gerade sich entblößt zu einem Bade, gaben still verborgen Acht, was der böse Schlich gemacht. Hurtig und den Fröschen gleich hupfen beide in den Teich, jeder bringt in seiner Hand einen kleinen Hund ans Land. Plisch, rief Paul, so nenne ich meinen. Plump, so nannte Peter seinen. Und so tragen Paul und Peter ihre beiden kleinen Köter eilig, doch mit aller Schonung, hin zur elterlichen Wohnung. Papa fittig treu und friedlich, Mama fittig sehr gemütlich, sitzen Arm in Arm geschmiegt, sorgenlos und still vergnügt, kurz vor ihrem Abendschmause, noch ein wenig vor dem Hause, denn der Tag war ein gelinder und erwarten ihre Kinder. Sieh, da kommen alle zwei, Plisch und Blum sind auch dabei. Dies scheint aber nichts für fittig, heftig ruft er, na, da bitte ich. Doch Mama mit sanften Mienen, fittig bat sie, gönn es ihnen. Angerichtet stand die frische Abendmilch schon auf dem Tische, freudig eilen sie ins Haus, Plisch und Blum geschwind voraus. Ach, da stehen sie ohne Scham mitten in dem süßen Rahm und bekunden ihr Behagen durch ein lautes Zungenschlagen. Schlich, der durch das Fenster sah, ruft verwundert, ei, sieh da, das ist freilich ärgerlich, aber nicht für mich.
раз подшли курята бак, нес под мышкой двух собак. Ну, воскликнул Харс, подшли прямо в речку, брошь их. Хлоп, взлетел щенок дугой, плих и скрылся под водой. Хлоп, взлетел за ним другой, плих и тоже под водой. Шлих ушел курята бак, шлиха нет, и нет собак. Вдруг из леса точно ветер вылетают Паулин, Петр, и тотчас же с головой исчезают под водой. Не прошло и двух минут, оба к берегу плывут. Вылезают из реки, а в руках у них щенки. Петр крикнул: «Это мой!» Пауль крикнул: «Это мой! Ты будь плихом, ты будь плюхом! А теперь бежим домой!» Петр, Пауль, плюхом, плих мчатся к дому во весь дух. Папа Фитих рядом с мамой, мама Фитих рядом с папой на скамеечке сидят, вдаль задумчиво глядят. Вдруг мальчишки прибежали и со смехом закричали: «Познакомьтесь, плюх и плих, мы спасли от смерти их». «Это что еще за штуки?» — грозно крикнул папа Фитих. Мама, взяв его за руки, говорит: «Не надо бить их». И к столу детей ведет. Плих и плюх бегут вперед. Ведмюсен Заган, а русиши варианты из Кюльса. Das ist erstens, was so einfällt. Ziemlich zusammengepresst vom Kant. Und zweitens, was mir gerade einfällt, das von da bitte ich, was Papa Fittich auf Deutsch hat gesagt, auf Russisch wird ständig übersetzt. Грозно крикнул папа Фитих, мама, взяв его за руки, говорит: «Не надо бить их». Mit Fittich rifmuется «бить их», das bedeutet «sie schlagen». Und eigentlich die Mama sagt, dass sie nicht schlagen, gleich schlagen muss. Deswegen Papa Fittich bei Harms ist ein bisschen mehr so gewalttätig als vielleicht im Original. Und dazu jetzt noch ein Kapitel. Das, nur so, hier sind einige Russischsprechende, das möchte ich unbedingt auf Russisch vorlesen. Das ist ganz kurz Ausschnitt vielleicht. Das ist eine sehr bekannte Streitszene aus Kapitel 5. Mit dieser Streitszene war es so, dass könnte man eigentlich bei bekannten Freunden, frisch Verlobten oder so, wenn es einen Streit gibt, könnte man gleich alles erklären, wenn man ein bisschen daraus zitiert. Das war sehr benutzt in dieser Richtung in Russland, weil also das hat man eigentlich, fast jeder hat das so gekannt, Ausschnitt. Тут примчался папа Фитих с длинной палкой в руках. «Ну, теперь я буду бить их!» — закричал он в попыхах. «Да!» — воскликнул Каспар Шлих. «Я давно побил бы их!» «Я побил бы их давно! Впрочем, мне-то все равно!» Папа Фитих на ходу вдруг схватил сковороду и на Шлиха блин горячий нахлобучил на ходу. «Ну!» — воскликнул Каспар Шлих. «Пострадал я от них!» Даже трубки и табак пострадали от собак. Dazu haben wir jetzt keine Übersetzung leider, aber ich glaube, das ist so, diese Phonetik ist relativ klar. Muss man sagen, bei Chance, so, das war irgendwie glückliche, wie kann man sagen, so glückliche Absurdisierung der Welt. Das, was ihn beschäftigte. Und das hat er als etwas, das hat er immer mit Freude gemacht und hat immer als Befreiung gesehen, so, dass die Welt so absurder wird. Und was du gesagt hast über Busch, dass Busch war vielleicht so moralisch oder so, kann man sagen, als klein war so Blich und Blüch und solche Geschichten, haben die nicht inspiriert, etwas kaputt zu machen oder zu rebellieren oder so? Gab es da diese, so, hat das mitgeschwungen oder gar nicht?
Ich glaube eher nicht, also... Auf Russisch schon.
Also bei Glisch und Klumpen auch, oder?
Nee, aber bei Wilhelm Busch überhaupt.
Ja.
Ein bisschen Rebellion schon dabei.
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt auf jeden Fall immer so eine freche Komponente, oder? Also ich hätte die Hunde halt aus dem Wasser auch geholt. Ich war ein bisschen zu brav wahrscheinlich. Okay.
Aber nicht etwas gemacht, was die Eltern inspiriert, mit großer Schläge oder so reinzumischen. Weil es oft ist schon, das hat so etwas so quasi Provozierendes. Und vielleicht deswegen haben die Sowjets sowas nicht als Kinderliteratur gedruckt. Das kann man schon sagen. Okay.
Und deswegen also zu guter Letzt der Schluss, oder? Ist ja auch noch wichtig, wie geht es denn aus? Sie können dann entscheiden, ob das ein Happy End ist oder nicht. Probier es mal. Schluss. Zugereist in diese Gegend noch viel mehr als sehr vermögend in der Hand das Perspektiv, kam ein Mister namens Pief. Warum sollte ich nicht beim Gehen, sprach er, in die Ferne sehen? Schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso. Hierbei aber stolpert er in den Teich und sieht nichts mehr. Paul und Peter, meine Lieben, wo ist denn der Herr geblieben? Fragte Fittich, der mit ihnen hier spazieren geht im Grünen. Doch wo der geblieben war, wird ihm ohne dieses klar. Ohne Perspektiv und Hut steigt er ruhig aus der Flut. Allee, Plisch und Plumm. Apport, tönte das Kommandowort. Streng gewöhnt an das Parieren, tauchen sie und apportieren. Das Vermisste prompt und schnell. Mr. Paul sprach, very well. Diese zwei gefallen mir. Wollt ihr 100 Mark dafür? Darauf erwidert Papa Fittich ohne weiteres. Ei, da bitte ich. Er fühlt sich wie neu gestärkt, als er so viel Geld bemerkt. Also Plisch und Plumm, ihr beiden, lebet wohl, wir müssen scheiden. Ach, an dieser Stelle hier, wo vor einem Jahr wir vier in so schmerzlich süßer Stunde uns vereint zum schönen Bunde. Lebt vergnügt und ohne Not, Beefsteak sei euer täglich Brot. Schlich, der auch herbeigekommen, hat dies alles wahrgenommen, fremdes Glück ist ihm zu schwer. Recht erfreulich, murmelt er, aber leider nicht für mich. Plötzlich fühlt er einen Stich, kriegt vor Neid den Seelenkrampf, macht geschwind noch etwas Dampf, fällt ins Wasser, dass es zischt und der Lebensdort erlischt. Einst belebt von seinem Hauche, jetzt mit spärlich mattem Rauche glimmt die Pfeife noch so weiter und verzehrt die letzten Kräuter. Noch ein Wölkchen, blau und kraus, pfütt, ist die Geschichte aus.
Англичанин мистер Хоп смотрит в длинный телескоп. Видит горы и леса, облака и небеса, но не видит ничего, что под носом у него. Вдруг о камень он споткнулся, прямо в речку окунулся. Шел с прогулки. Папа Фитих слышит крики «Караул!» сказал, посмотрите, кто-то в речке утонул. Плих и плюх помчались сразу, громко лая и визжа. Видит кто-то долговязый, лезет на берег дрожа. «Где мой шлем и телескоп?» — восклицает мистер Хоп. И тотчас же плих и плюх по команде в воду бух. Не прошло и 2 минут, оба к берегу плывут. «Вот мой шлем и телескоп!» — громко крикнул мистер Хоп и прибавил. «Это ловко. Вот что значит тренировка. Я таких собак люблю. Я сейчас же их куплю. За собачек 100 рублей получите поскорее». «О!» – воскликнул папа Фитих. «Разрешите получить их?» «До свидания, до свидания, до свидания, плюх и плих!» – говорили Паулю Петер, обнимая крепко их. «Мы вот на этом самом месте мы спасли когда-то вас. Целый год мы жили вместе, но расстанемся сейчас». Каспар Шлих, куря табак, увидал своих собак. «Ну и ну!» – воскликнул он. «Сон ли это или не сон? В самом деле, как же так? 100 рублей за 2 собак!» Мог бы стать я богачом, а остался ни при чем. Каспар Шлих ногою топнул, чубуком о землю хлопнул. Каспар Шлих рукой махнул, бух, и в речке утонул. Трубка старая дымится, дыма облачко клубится. Трубка гаснет, наконец, вот и повести конец.
Спасибо.
Ihr habt gehört, die Biba Babylonia Playback, jetzt gerade die russische und Busch, Wilhelm Busch Teil haben Kirill und Ariana gelesen. Ja, Kirill ist Radio Ech, ihr habt die Stimme bestimmt erkannt. Ariana ist unsere langjährige Redaktorin auch von Radio Dreieckland und unsere Sprachkünstlerin.